Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen beim Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist die Hebamme Margarete Warner, die von ihren zwei Hausgeburten erzählt. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich noch auf den Workshop von meiner lieben Freundin Paula aufmerksam machen. Paula unterrichtet vom 4. bis 6. Oktober hier in Wien im Women's Nature einen Ayurveda-Schwangerschaftsmassage-Workshop für alle Birthworker, sprich Hebammen, Doulas, aber auch Physiotherapeutinnen, all diejenigen, die mit Frauen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett arbeiten, sind herzlich dazu eingeladen und Paula gibt den Hörerinnen vom Geburtsgeschichten-Podcast 10% Rabatt, wenn ihr bis zum 26.09. bucht, dann bekommt ihr 10% Rabatt, wenn ihr bei der Buchung Geburtsgeschichten angebt. Und das Zweite, worauf ich gerne noch aufmerksam machen möchte, für alle, die in Wien wohnen, ich halte jetzt immer am 1. und am 3. Donnerstag im Monat einen Medicine Songs Singing Circle für Frauen, für Mütter, gerne auch mit Kindern, wo wir einfach im Kreis zusammenkommen und singen und Mantren chanten. Ich habe selber keine herausragende Singstimme oder irgendeine Ausbildung im Singen. Ich singe einfach gerne und singe besonders gerne mit anderen Frauen zusammen. Wer da Interesse hat, jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 9 bis 10 Uhr im Women's Nature und den Link dazu gibt's dann auch in den Shownotes. Und jetzt viel Freude mit der Geburtsgeschichte von Margarete.
Hallo und herzlich willkommen, Margarete. Schön, dass du heute bei mir zu Gast bist und von deinen Geburten erzählst.
Ja, hallo Thea. Danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich da endlich bei dir sein darf.
Ja, yeah, it's been a long time coming. Ich glaube, wir haben schon über einem Jahr drüber gesprochen.
Na mehr, glaube ich.
Ja, bevor wir mit deinen Geschichten anfangen, stellst du dich kurz vor für die Hörerinnen, die dich nicht kennen.
Also mein Name ist Margarete Warner. Ich bin in Wien und Umgebung Hausgeburtshebamme seit 2007 und betreue hier eben Familien bei ihren Geburten zu Hause hauptsächlich. Und ich habe selber zwei Kinder, den Moritz, der ist 13 und die Hermine, die ist 6 Jahre alt. Und um diese Geburten soll es ja heute gehen.
Genau. Bevor wir mit den Geburten anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt? Was hat dir deine Mutter oder deine Eltern da so erzählt?
Ich bin 1982 ganz klassisch in einem Wiener Krankenhaus geboren. Meine Mama ist mit Vorwehen, würde ich jetzt mal sagen, aus Hebammensicht ins Krankenhaus kommen und weil halt dort gerade wenig los war, haben sie beschlossen, sie gleich da zu lassen und die Geburt anzukurbeln und haben mir dann Wehenmittel angehängt. Also sie haben mich da ziemlich rausgeboxt. Es war 4 Tage vorm Termin. Und auch mit einem Dammschnitt, wie das zu der Zeit einfach üblich war, bei Erstgebärenden immer einen Dammschnitt zu machen. Und mit Christella Handgriff bin ich daraus katapultiert worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Papa war einer der ersten Männer, die im Kreissaal anwesend sein durften. Das haben sie ja 82 angefangen, dass die Väter mit rein dürfen. Und den habe ich natürlich auch mal unabhängig dazu befragt, wie er das so empfunden hat. Und da mussten die Väter noch diese OP-Mäntel anziehen und wurden da eingewickelt wie Knackwürste. Und es war ihm furchtbar heiß und es war irgendwie keine schöne Erfahrung für alle Beteiligten. Also meine Mama erzählt schon, dass das sehr, sehr anstrengend war, sehr lang gedauert hat, dass die Wehenmittel fürchterlich waren. Mein Papa erzählt auch, dass er irgendwann mal mitgekriegt hat, dass die Ärztin oder der Arzt, das weiß ich jetzt nicht mehr, reinkommen ist und die Hebamme geschimpft hat, dass sie das Wehenmittel so hoch gedreht hat. Also es war sicher arg und meine Mama erzählt das auch so. Also es war wirklich eine arge Schmerzerfahrung, aber das Schönste war einfach, mich dann im Arm zu halten und zu wissen, es ist alles gut und ich bin da und ja, genau. Also ich habe einerseits diese furchtbaren Horror-Wehengeschichten und andererseits so dieses Glücksgefühl, das Baby im Arm zu halten nachher, das hat sie mir Gott sei Dank genauso erzählt. Aber ich habe natürlich immer einen großen Respekt gehabt davor, auch für mich selber und auch als Hebamme. Genau. Ich habe dann auch, weil ich das wichtig finde, dass man, wenn man Hebamme wird, mal so eine Geburtsrückführung macht. Das war sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und da bin ich wirklich in dieses Gefühl reinkommen von wegen, lasst mich doch, ich kann das eh allein und wieso hilft mir da dauernd wer und ich will das gar nicht. Und das ist so ein bisschen ein Gefühl, das sich auch durch mein Leben zieht. Also ich mache die Dinge gern allein. Ich hole mir dann Hilfe, wenn ich es wirklich brauche, aber ich mag diese aufgedrängte Hilfe, das kann ich überhaupt nicht aushalten. Und vielleicht ist das auch ein bisschen, warum ich so arbeite, wie ich arbeite, weil ich einfach glaube, dass die Frauen das können, aus eigener Kraft können und keine Intervention brauchen bei Geburt und dass auch die Kinder das können und ich ihnen diese Kompetenz gebe. Deswegen ist das, glaube ich, so gekommen, dass ich so arbeite, wie ich arbeite, als Hausgeburtshebamme.
Ja, spannend. Wann kam denn bei dir der Wunsch auf, Hebamme zu werden?
Das war ein bisschen später. Da war ich 16, da hat mein Onkel eine Hebamme geheiratet. Und im Zuge der Berufsfindung und mal schauen, was ich dann mache nach der Matura, hat die mich eingeladen, ins Krankenhaus dort mal zu schnuppern und mit sämtlichen Berufsgruppen zu reden. Also einerseits mit den Ärzten, mit den Krankenschwestern. Der Kreißsaal ist jetzt gar nicht so auf meinem Bildschirm gewesen, aber es war dann eine Geburt im Kreißsaal. Also das erste war sogar ein Kaiserschnitt, den ich erlebt habe. Da habe ich mich noch gewundert, warum das da so unemotional abläuft im OP. Keiner weint, das Baby ist da, es ist irgendwie alles ganz unspannend. Und genau, dann war ich im Kreißsaal, weil da war eine Geburt gerade am Laufen und da habe ich dabei sein können und das hat mich total geflasht. Also da bin ich wirklich so eine Drittgebärende, die war schon quasi mitten unter der Geburt und hat mich da voll einbezogen und es war einfach so ein Mega-Erlebnis und das Kind war auf der Welt und alle haben geheult, der Mann hat geweint, die Frau hat geweint. Es war so schön und so emotional. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich nur mehr mit Geburtshilfe beschäftigt. Also ich war ja noch im Gymnasium und habe dann aber in jedem Fach, das wir hatten und wo wir irgendeine Arbeit schreiben mussten, irgendeinen geburtshilflichen Bezug gefunden. Also diese, wird das früher geheißen, wird das geheißen? VWA? Na, das heißt heute, vorwissenschaftliche Arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie das früher geheißen hat. Zur Matura da diese halbwissenschaftlichen Arbeiten, die man da schreiben muss, habe ich in Psychologie über Wochenbettdepressionen geschrieben, in Biologie über Schwangerschaftshormone. Also ich habe da schon in jedem Fach irgendeine geburtshilfliche Geschichte mir gesucht und habe angefangen, Fachliteratur lesen und Hebammenromane und alles Mögliche. Also das war dann, das hat mich gefesselt und ich habe das Gefühl gehabt, das gibt keinen anderen Weg mehr für mich, nur Hebammerei. Genau.
Wow, mit Leib und Seele Hebamme. Das heißt, du warst dann schon Hebamme, als du mit deinem Sohn schwanger geworden bist. War diese Schwangerschaft geplant oder war das eine Überraschung?
Also, ich bin ja eine der Glücklichen, die irgendwie mega fruchtbar ist und irgendwie nur dran denken muss, okay, es könnte ein Kind Platz haben und schon ist sie schwanger. Also ich betreue natürlich sehr viele Frauen, die jahrelang Kinderwunsch haben und so. Das ist mega zart und ich verstehe diesen Leidensdruck dahinter. Aber aus eigener Erfahrung habe ich das überhaupt nicht. Also ich habe sowas nicht erlebt mit Kinderwunsch und nicht schwanger werden und noch einmal einen Zyklus probieren und noch einen Zyklus probieren und Ding, das habe ich nicht.
Wie hast du dann gemerkt, dass du schwanger bist?
Beim Moritz habe ich diese natürliche Empfängnisregelung gemacht, wo man jeden Tag Temperatur misst und Schleim beobachtet, diese symptothermale Methode. Und da habe ich anhand der Temperaturaufzeichnung schon gesehen, dass sie nicht fällt. Und lustigerweise funktionieren bei mir keine Schwangerschaftstests. Also wenn ich Schwangerschaftstests mache, sind die immer negativ. Ich weiß nicht. Und ich habe dann einen Schwangerschaftstest gemacht und der war negativ. Und ich habe mir gedacht, okay, doch nicht. Einfach Zyklus verschoben oder keine Ahnung. Und dann ist es halt weitergegangen und dann waren halt schon diese 20 Tage Hochlage, glaube ich, wo es dann nach symptothermaler Methode sicher eine Schwangerschaft ist. Und dachte, okay, ne? Scheinbar bin ich doch schwanger. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwann später mal nochmal einen Test gemacht, der war dann eh positiv, aber halt viel, viel später, als er eigentlich hätte sein sollen. Und ja, genau. Und sonst halt, ja, beim Moritz habe ich nicht so typische Symptome gehabt. Also das war wirklich eher so ein Zufallsbefund.
Wie bist du dann als Hebamme weiter vorgegangen? Bist du zu der Schwangerschaftsfeststellung zu einem Arzt gegangen oder hast du erstmal gedacht, ich lasse erstmal weiterlaufen?
Also, nachdem ich ja weiß, dass man da nicht unbedingt einen Arzt braucht dazu, bin ich sehr spät immer zum Arzt gegangen. Also die erste Mutter-Kind-Pass-Untersuchung ist ja bis zur 16. Schwangerschaftswoche möglich und ich haben eigentlich immer bis zur 16. Woche Zeit lassen. Also bei der ersten Ärztin, die habe ich mir dann neu ausgesucht für die Schwangerschaft, war ich dann in der, weiß ich nicht, 14. oder 15. Schwangerschaftswoche dort. Die war ganz entsetzt, dass ich jetzt erst daherkomme. Ich sagte, wieso? Ich habe auch Zeit bis zur 16. Woche und dann, die war komplett überfordert mit mir. Da habe ich mich gleich gar nicht geoutet als Hebamme, weil man dachte, aber ich will da mal schauen, wie sie mit mir tut, ohne zu wissen, dass ich mich auskenne. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil die ist mich dann voll angegangen und hat gesagt, na, und das geht nicht. Und 14. Woche, und da ist ja schon alles zu spät und ich kann ja gar keine Nackenfalte mehr messen und ich kann nicht feststellen, ob das Kind in der Gebärmutter ist oder im Eierstock, ah, in der Eileiter. Und dann habe ich gesagt, na ja, also erstens einmal die Nackenfaltenmessung hätte ich eh nicht wollen. Und zweitens hätte ich eine Eileiterschwangerschaft, dann hätte ich ja jetzt schon massive Schmerzen und Beschwerden, dann würde ich ja nicht mehr da sitzen. Und dann, also die war voll, das ist, ich weiß nicht, was da für Filmtrend ist bei ihr. Ich habe dann später erfahren, dass sie selber sehr, sehr arge Komplikationen hatte bei ihren Schwangerschaften und bei ihren Geburten. Und das hat, glaube ich, da in dem Moment voll auf mich übertragen. Jedenfalls war das so arg, dass ich dann irgendwann gesagt habe, also dass ich mich irgendwann dann geoutet habe und gesagt habe, ich bin Hebamme und gesagt habe, ich glaube, dass das nicht gut ist, wenn sie mich betreut, und bin aufgestanden und bin wieder gegangen. Und dann habe ich mir einen anderen Arzt gesucht, der da ein bisschen entspannter ist. Also einen, der uns unterrichtet hat damals als Hebammenstudentinnen. Und zu dem bin ich halt hin und dem habe ich halt gesagt, ich hätte gern eine Schwangerschaft ohne Ultraschall, solange ich keinen Ultraschall haben will. Also ich habe irgendwie einen Grund und will reinschauen, dann schon, aber sonst würde ich gerne die Schwangerschaft ohne Ultraschall machen. Und der hat dann kurz nur gesagt, na, wie soll ich denn dann feststellen, dass du schwanger bist? Und habe ich Angst, habe ich gesagt, Sie haben uns doch beigebracht, wie man feststellt, dass man schwanger ist ohne Ultraschall. Und dann habe ich gesagt, ach so, ja, stimmt, genau. Und ja, dann habe ich ihm noch ein Hörrohr mitgebracht zum Herztönen, damit er halt irgendwas dokumentieren kann. Und habe ihn da ein bisschen Hebammenvorsorge gelehrt. Und das hat ganz gut funktioniert, muss man sagen. Also ja, der hat mich dann begleiten können und ich bin halt meine 5-mal hin, habe meinen Stempel geholt für den Mutter-Kind-Pass und habe Smalltalk geführt mit ihm. Und war gut, genau.
Und einen Ultraschall hast du dann gar nicht gemacht in der Schwangerschaft?
Na, beim Moritz gar nicht, nein. Da habe ich nicht gebraucht. Ich war mir immer sicher und mein Baby hat sich recht bald schon bewegt. Also ich habe ihn schon in der 15., 16. Woche gut gespürt. Ja, wie gesagt, wenn ich irgendwann mal einen Grund gehabt hätte, eine Blutung oder irgendwas, wo ich sage, okay, ich möchte reinschauen, dann hätte ich das schon gemacht. Aber ohne Grund, finde ich, ist das reine Babywatching. Das habe ich einfach für mich nicht gebraucht. Und mein
Ja.
Partner, Gott sei Dank, auch nicht. Für den war das auch okay so.
Ja, und wie hast du dich für eine Hebamme entschieden für deine Geburt?
Ja, das ist ja lustig. Es gibt ja ein paar, also ich habe, soweit man das sagen kann, dass es absurde Fragen gibt, aber es gibt ein paar so Fragen, die mir gestellt wurden, während ich schwanger war, wo ich mir echt dachte, wieso? Also ja, eine davon ist, dass halt viele mich gefragt haben, ob ich denn selber eine Hebamme engagieren werde. Ich sagte, ja, natürlich. Ich meine, wieso nicht? Nur weil ich selber Hebamme bin, heißt das nicht, dass ich keine Hebamme hinzuziehe zur Geburt. Erstens einmal ist es laut Gesetz verpflichtend, dass meine Hebamme zur Geburt hinzuzieht, wurscht, was man selber vom Beruf ist. Und zweitens, ja, natürlich, ich will ja während dieser Geburt nicht Hebamme sein müssen, sondern die Gebärende. Also ich muss ja diese Rolle tauschen dürfen. Und ja, dann habe ich mir meine Hebamme ausgesucht, die mir die erste Zeit in meinem Hebammendasein immer meine Mentorin war, die Gunda Gutscher, die war ganz lang mein Backup, wenn ich irgendwo nicht weiter gewusst habe, wenn ich bei einer Frau war und mir alle Ideen ausgegangen sind, dann habe ich gewusst, ich muss die Gunda anrufen, die hat noch immer irgendeine Idee und die sagt nicht, naja, wurscht, verleg's halt einfach oder so, sondern die hat wirklich immer noch eine Idee. Und die hat für mich gut gepasst, die hat auch für meinen Partner gut gepasst. Ja, genau, die hat dann bei mir die Betreuung übernommen. Und ich habe damals in der Wienerberg City gewohnt, im 27. Stock. Und die Gunda war immer ein bisschen skeptisch. Die hat gesagt, ich weiß nicht, ob man da so hoch oben, ob man da gebären kann. Das ist so hoch oben, da fehlt ja der Kontakt zum Boden. Und so. Und ich habe immer gesagt, na Gunda, du wirst sehen. Ich habe diese Wohnung geliebt. Ich war so gern da oben und den Weitblick und so. Ich mag das total. Und dann habe ich gesagt, na, wirst sehen, man kann auch so hoch oben gebären.
Wie ging dann die Geburt los und vor allen Dingen wann, also in der wievielten Woche circa?
Ja, das ist auch eine lustige Geschichte, weil ich habe ja meinen Partner, der hieß Übertrager oder heißt Übertrager, und ich habe den ein paar Tage vor der Geburt noch geheiratet. Und nachdem wir dann die Familie Übertrager waren, war es für mich irgendwie klar, dass wir jetzt übertragen müssen, weil das passt ja sonst nicht zusammen. Also habe ich fix damit gerechnet, dass ich über einen Termin gehe. Und ich hatte am 31. Jänner Geburtstermin. Und am 26. Jänner bin ich mit Blasensprung aufgewacht in der Früh und habe mir echt gedacht, das geht nicht, ich bin ja noch vor dem Termin, das ist ja viel zu früh. Und es hat mich total überfordert. Also es war richtig so ein richtig schöner klassischer Blasensprung mit gefühlt 3 Liter Fruchtwasser, was ich da verloren habe. Und genau. Und das, ja, hat mich total überfordert und ich habe mir gedacht, na, das kann nicht sein, das kann nicht jetzt schon losgehen. Es ist viel zu früh noch. Also ich war überhaupt noch nicht fertig. Ich war noch nicht eingestellt drauf. Natürlich habe ich schon alle Sachen besorgt gehabt, das ist eh klar, aber ich war mental noch nicht so weit. Und dann haben die Wehen relativ bald schon angefangen. Also ich glaube, eine halbe Stunde, Stunde später war ich schon mit alle 5 Minuten regelmäßig wehen. Und dann ist auch mein Mann aufgewacht und dann haben wir noch ein bisschen Zeit so verbracht. Irgendwann am Vormittag haben wir mal die Gunda angerufen. Und haben wir gesagt, so und so ist es, so und so schaut's gerade aus, aber sie braucht noch nicht kommen. Ich komme gut zurecht mit den Wehen. Ich bin herumgegangen in der Wohnung, habe mich immer wieder hingesetzt dazwischen. Nachdem sie in der Früh, ich glaube um 7 Uhr in der Früh oder was, ist die Blase, na, 5 Uhr, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube um 5 in der Früh ist die Blase gesprungen. Also ich war relativ gut ausgeschlafen. Genau, das ist dann so dahingegangen und irgendwann am Nachmittag hat die Gunda dann wieder angerufen. Da habe ich dann schon nie mehr telefonieren können. Da hat dann mein Mann abgehoben und der hat dann gesagt, ja, dass ich halt Wehen habe und wie die Wehen halt gerade sind und so. Und die Kunde hat mich aber gehört, da habe ich schon, war ich schon ziemlich laut. Und dann hat sie gemeint, ja, sie kommt trotzdem. Und ist halt dann hergefahren und dann hat sie mich mal untersucht und ich glaube, dann war ich, boah, ich weiß nicht, 3 Zentimeter, irgendwas voll Frustrierendes, 3 Zentimeter oder so nach so vielen Stunden Wehen. Und ich immer dachte, boah, das ist der Klassiker, oder? Da kommst und du denkst da, die Frau ist schon urweit, und ist 3 Zentimeter, also ich kenne das halt alles so aus Hebammensicht. Und die Gunda war halt, ja, voll super, 3 Zentimeter. Und ich denke mir, ja, genau, du machst genau dasselbe wie ich. Und ich weiß genau, wie frustriert du auch bist.
Eine kurze Unterbrechung von Margaretes Geburtsgeschichten. Wie immer mit der Bitte, dass wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, jetzt vielleicht einfach kurz Pause drücken und das Pluszeichen in deiner Podcast-App drücken, dass du den Podcast abonnierst und keine neue Folge verpasst. Auch würde es mir total helfen, wenn du eine Bewertung hinterlassen könntest. Sternebewertungen freue ich mich immer über die 5 Sterne natürlich bei Apple Podcasts. Gerne 2, 3 Sätze dazu schreiben, warum dir der Podcast gut gefällt. Und bei Spotify kannst du auch direkt unter der Folge einen Kommentar hinterlassen zur Folge oder zum Podcast allgemein. Das hilft mir einfach, dass der Podcast in den Rankings der Podcast-Apps höher wandert und so mit mehr Leuten angezeigt wird. Das würde mir echt helfen. Und wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, dann freue ich mich auch immer über eine Spende auf buymeacoffee.com/Geburt. Und jetzt geht's weiter mit Margaretes Geburtsgeschichten.
Genau, und dann habe ich weiter Wehen gehabt, die sind auch immer stärker geworden und es war dann wirklich mittlerweile so, also so draußen hat es urgeschneit, es war wirklich tiefster Winter, selbst in Wien, das hat man ja heutzutage nur mehr ganz selten, aber da war wirklich Tiefschnee draußen an dem Tag. Und ja, ich war dann schon ziemlich an einem Punkt, wo ich sehr verzweifelt war. Also es waren wirklich heftige Wehen, es waren Wehen dabei, die über meine Grenze drüber gegangen sind. Also ich habe immer dieses Bild gehabt von so einem Diagramm und irgendwo ist da diese Linie, wo meine Grenze ist und dann kam diese Welle und ich habe genau gewusst, ah, da ist diese Linie jetzt, da wäre jetzt meine Grenze und die Welle da eben noch drüber. Und dann ist sie wieder abgeflacht und da war dann wieder meine Grenze und dann also ich habe genau gespürt, wie das über diese Grenze drüber geht, die ich eigentlich eingebaut habe. Also es war schon extrem brutal. Ja, und dann ist auch wirklich, dann ist es sehr, sehr schleppend weitergegangen, das muss man auch sagen. Also ich habe dann gemerkt, wie auch die Gunda ein bisschen, dann, ja, dann sind wir mal spazieren gegangen im Tiefschnee, das war auch sehr spannend, da war es dann schon finster. Gut, im Winter wird es schnell finster am Nachmittag, aber da sind wir dann im Finsteren durch den Schnee gestapft. Und da haben meine Wehen ziemlich nachlassen, was jetzt für mich ganz gut war, weil endlich mal ein bisschen eine Pause war. Und wir sind dann eben weiter, ich weiß nicht, waren wir da eine Stunde draußen oder so? Ich glaube, eine Stunde draußen. Und dann sind wir heim und dann habe ich mich hingelegt, weil ich so müde war und habe geschlafen. Ich glaube auch wieder eine Stunde. Und da war gefühlt keine Wehe oder waren es so schwache Wehen, dass ich die überschlafen habe können. Und dann bin ich wieder aufgewacht und dann bin ich zu der Gunda gegangen ins Wohnzimmer und dann habe ich gesagt, komm Gunda, wir müssen jetzt irgendwas tun. Ich will ja, dass das Kind auf die Welt kommt. Das kann ja nicht ewig dauern. Und dann hat sie gesagt, ja, passt, ich komm her, leg dich da her, ich tu dir mal die Füße massieren. Und mein Mama-Hirn war, oh ja, Fußmassage, super angenehm. Und mein Hebammen-Hirn war, ui, Fußmassage, super wehenanregend, aber gut, schauen wir mal. Und ja, also die Gunda fängt an zu massieren und keine 10 Minuten später war wirklich eine Wehe nach der anderen. Also da ist mir so eingefahren, ich habe so angesprochen auf diese Fußmassage, das war unfassbar. Und ich habe wirklich so minütliche Wehen gehabt und das war einfach, also ja, mega überwältigend. Und dann hat sie mich, glaube ich, untersucht und ich war 5 Zentimeter oder so. Was das war auf jeden Fall so, dass man sich dachte, boah, bist du deppert. Und dann war so ein Moment, genau, dann habe ich eine Zeichenblutung gehabt. Dann habe ich ganz leicht zum Bluten angefangen. Und dann war das, dann habe ich mich gefühlt wie ein Raubtier, das die Beute wittert, wie ich das Blut gesehen habe. Da habe ich mal gedacht, jetzt geht was weiter. Also das wäre für mich total wichtig, das zu sehen, weil bis dahin war keine Blutung. Es ist Fruchtwassergraunen, das ist klare Fruchtwasser, über Stunden natürlich, aber es war keine Blutung. Und dann war diese leichte Zeichenblutung und mein Hebammenhirn hat sich eingeschaltet und ich dachte, ah, super, Zeichenblutung, jetzt geht's weiter. Und dann wirklich, das war die beste Motivation. Ne? Und dann habe ich mich so richtig einlassen können auf diese Wehen. Und ich weiß noch, ich hab über mich selber so lachen müssen, weil ich habe Yahoo geschrieben während den Wehen. Ich weiß nicht warum, aber Yahoo war einfach so gut. Und ich habe selber so lachen müssen, weil ich Yahoo schreie. Und ich habe es aber nicht verändern können. Das war jedenfalls ist eine Stunde vergangen und dann habe ich zur Gunda gesagt, sie soll mich nochmal untersuchen. Und sie hat gesagt, na, nach einer Stunde, das bringt nichts und da wird nichts weitergegangen sein. Und ich habe gesagt, doch, Gunda, bitte untersuch mich, weil jetzt ich weiß, dass was weitergegangen ist. Und dann hat sie mich untersucht und ich war, glaube ich, 7, 8 Zentimeter. Also es ist ein bisschen was weitergegangen und ich war voll so, ja, passt, jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt kann ich's. Mit Yahoo, mit Blutung, das geht. Und ich habe gemerkt, wie bei der Gunda auch ein bisschen die Motivation wieder kommt, weil das spürst einfach, also jede, die schon geboren hat, und das spürst einfach an der Hebamme, wie motiviert die ist. Und wenn dann selber schon die überlegt wegen Verlegung und so, das habe ich einfach voll gespürt, dass sie nachdenkt. Und bei mir ist auch der Film gerannt mit, oh Gott, jetzt da raus in die Kälte und in das kalte Rettungsauto und in das kalte Krankenhaus und vielleicht in den kalten OP und alles kalt. Und dachte, na, das kann nicht sein, das muss ich doch irgendwie schaffen. Das gibt's ja nicht. Und dann, wie das eben war, wo ich gewusst habe, okay, jetzt geht's weiter, dann hat die Gunda und mein Mann eben angefangen zu reden miteinander und das hat mich total gestört und dann bin ich weggegangen in ein anderes Zimmer. Und dann habe ich mir gedacht, okay, so, pass auf. Was würde ich jetzt tun, wenn ich meine Hebamme wäre? Also dann habe ich wirklich, weil ich habe so zwanghaft dauernd mein Hebammenhirn versucht auszuschalten. Und dann habe ich gedacht, bis jetzt hat das nicht so gut funktioniert, jetzt eine andere Taktik und habe begonnen, mein Hebammenhirn wieder einzuschalten. Und bin wirklich wie, wenn ich ausgestiegen wäre aus meinem Körper und mich neben mich hingestellt hätte. Und habe diese ganzen Sätze, die ich normalerweise zu den Schwangeren sage, mir vorgesagt. Mit dem, du kannst das aushalten, du schaffst das, du hast die Kraft, glaub dran. Und du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Wie ein Mantra halt. Und habe wirklich das Gefühl gehabt, jetzt muss ich einfach meine Hebamme sein. Nicht, dass die Gunda das nicht gemacht hätte, ja, aber ich habe das, keine Ahnung. Ich habe meine Hebamme sein müssen, es hat nicht anders funktioniert. Und dann ist wirklich vorangegangen und dann habe ich auch angefangen, Presswehen zu kriegen, wobei die Phase allein, also Pressdrang oder diese Presswehen habe ich gehabt über 5 Stunden. Das war wirklich brutal. Aber ja, ich war dann auch, ich habe diesen Geburtspool im Wohnzimmer stehen gehabt und am Schluss war ich dann schon wirklich sehr, sehr lange auch in dem Pool, bin immer wieder raus, wieder rein. Und der Moritz ist dann im Pool geboren. Also ich habe ja auch nicht gewusst, was es wird, welches Geschlecht es wird, nachdem ich ja keinen Ultraschall gemacht habe. Und mein Gefühl war aber immer, dass ich einen Buben kriege. Und dann ist das Baby eben raus und ich habe es auf der Brust liegen gehabt und habe dann nachgeschaut, was es ist. Und dann habe ich gesehen, er ist ein Bub und dann war es, ah ja, passt, alles gut. Also es war, wenn ich da gesehen hätte, dass er ein Mädchen gewesen wäre, hätte es mich, glaube ich, voll geflasht. Das hätte einfach gar nicht dazu passt. Aber so war es irgendwie, ja, passt. Ist ein Bub. Passt alles gut dazu. Ja, das war einfach ein Wahnsinnsmoment. Also es war einfach das Kind da heraus. Wobei ich muss dazu sagen, also der Hauptgedanke zu diesem Zeitpunkt war, Gott sei Dank ist jetzt vorbei. Also gar nicht so, war mein schönes Baby und anschauen und Ding. Und sondern mein Hauptgedanke war, boah, ich bin so froh, dass das jetzt vorbei ist und dass das um ist und dass ich jetzt keine Wehen mehr habe. Also das war einfach das Hauptgefühl in dem Moment. Genau. Und ich habe auch gar nicht das Gefühl gehabt, dass ich da jetzt so wahnsinnig bonden muss mit meinem Baby und mein Baby kennenlernen muss, weil ich mir dachte, was haben die Leute immer mit diesem Bonding eigentlich? Ich kenne ja den schon seit 10 Monaten, der ist ja da in mir drinnen oder seit 9 Monaten. Und ich bin schon längst mit dem verbunden. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich den jetzt irgendwie neu kennenlernen muss oder so. Der war halt jetzt in mir drinnen, jetzt ist er heraus. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir echt gedacht, ich weiß nicht, was die Leute haben mit, sie müssen dann ihr Baby kennenlernen und Ding. Und ich meine, ich habe natürlich das Glück gehabt, dass es mir keiner weggenommen hat zu dem Zeitpunkt und so. Das wäre vielleicht ganz was anderes gewesen, aber ich habe echt das Gefühl gehabt, in dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, das wird voll überbewertet. Da mit meinem Baby und ich habe das in meinem Arm und ja, es ist nicht viel anders wie vorher. Jetzt ist er halt draußen. Aber ich war nur froh, dass die Wehen vorbei sind.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil es ging mir nach meiner Hausgeburt genauso. Und ich meine, beim ersten hatte ich halt die Trennung von 2,5 Stunden. Und da war das was ganz anderes. Und dann, als mein Kleiner draußen war, war es auch irgendwie, ich war so euphorisch und so happy, dass es vorbei ist. Aber mir war jetzt irgendwie, ich will nicht sagen, das Kind war mir nicht egal, aber es war halt so, ja, jetzt ist er halt da, jetzt ist er draußen, davor war er drin, jetzt
Du
ist er
halt draußen,
draußen.
ja genau. Jawohl. Vielleicht macht das auch diese Sicherheit, dass man weiß, da kommt jetzt keiner und nimmt einem das Kind weg, dass man da auch lockerer sein kann dann, oder? Wenn man sagt, okay, dann habe ich jetzt im Arm für die nächsten 18 Jahre.
Ja, um wie viel Uhr wurde er dann geboren? Also wie lang war die Geburt? Das klingt ja doch schon, als sei es dann fast ein ganzer Tag gewesen.
Ja, das waren, ich glaube, es waren 25 Stunden oder so. Also auch in den frühen Morgenstunden ist er geboren. Genau. Im 27. Stock mit Aussicht. Und ich habe meiner Hebamme gesagt, siehst du, man kann doch im 27. Stock gebären. Und ich habe lange Zeit die Idee gehabt, dass ich ihn mal anmelde beim Guinness Buch der Rekorde als Mr. Hochwohlgeboren. Ich glaube nämlich, dass es sonst niemanden gibt, der so hoch oben geboren ist. Außer die, die im Flugzeug geboren sind, aber sagen wir mal, die zählen nicht, weil selbst in den Krankenhäusern, in den asiatischen Räumen, wo es auch Hochhäuser gibt, glaube ich, sind die Geburtshilfen nicht so hoch oben. Geburtshilfen sind immer relativ weit unten, damit man es rechtzeitig in den Kreißsaal schafft. Also ich glaube, dass der Moritz tatsächlich einer, oder vielleicht der ist, der am weitesten oben geboren wurde.
Wie war denn dann das Wochenbett und die Stillbeziehung?
Also, ich muss sagen, am ersten Lebenstag war mein Hauptgedanke, boah, Gott sei Dank muss ich jetzt nicht irgendwo weg mit dem Kind, weil es war draußen immer noch Schnee und kalt. Und ich dachte, boah, das ist so fein, dass ich daheim bin, dass ich da jetzt mit dem Kind nicht wieder vom Krankenhaus heimfahren muss oder irgendwie zusammenpacken muss. Ich bin schon daheim. Ich lieg schon bei mir auf der Couch und ich muss nirgendwo hin, muss das Baby nicht einpacken. Ich habe noch lang noch nackt gehabt und ja, es war voll fein. Das Stillen hat eigentlich relativ gut funktioniert. Ich meine, ich habe natürlich gewusst als Hebamme, das tut am Anfang auch weh und die Brustwarzen müssen sich gewöhnen, aber das war eigentlich gar nicht so das Thema. Das hat sich eigentlich recht schnell eingespielt. Und meine Wochenbettzeit war eigentlich ganz gut. Mal kurz überlegen. Ah ja, da habe ich, oh ja, das war fein. Da habe ich mir viele gute Seelen eingeladen, das weiß ich noch. Weil als Hebamme sage ich ja immer, achtet schön aufs Wochenbett, schaut, dass ihr gut versorgt seid, auch mit Essen und dass euch gute Leute besuchen und nicht die Schwiegermutter oder die Mutter, mit der man eh immer in Konflikt ist. Und wir haben uns wirklich die Familie komplett vom Hals gehalten. Und das war wirklich schön, weil es haben mich so viele Frauen, die ich betreut habe, besucht. Das war so fein. Also es haben Frauen, die ich begleitet habe bei den Geburten, sind kommen, also nicht unangemeldet natürlich, weil sie gewusst haben, das geht nicht, aber die haben wir zum Essen gebracht und die sind kommen und haben genau gewusst, was sie sagen sollen im Wochenbett, weil sie da von mir schon gebrieft waren. Und also es war echt, es war so fein. Ja, Wahnsinn. Auch aus der Nachbarschaft, einige Familien, die kommen sind. Und ja, es war wirklich super, muss ich sagen. Also da habe ich mich einfach echt gut organisiert. Da habe ich mir die Leute einfach hergeholt. Und ja, das war
Das.
auch die Stillbeziehung. Ich habe den Moritz sehr, sehr lang gestillt, 2,5 Jahre.
Da hast du dir dein Dorf in den 27. Stock geholt.
Genau.
Ja, deine Tochter ist ja dann mit einem etwas größeren Altersabstand gekommen, mit einem neuen Partner. Und du hast vorhin schon gesagt, du wirst einfach schnell schwanger. Also da war es dann auch wieder komplikationslos. Wie war diese Schwangerschaft im Vergleich zu der ersten?
Ja, also da war es auch so, dass ich also eigentlich sofort in dem Zyklus, wo wir gesagt haben, ja, verzicht mal auf Verhütung, war ich sofort schwanger, war sofort da. Da gibt's auch gibt's auch eine lustige Geschichte für ganz zu Beginn, die möchte ich, glaube ich, auch noch erzählen. Da war ich mit meinem Sohn, mit dem Moritz, der war zu dem Zeitpunkt 6 Jahre alt, 6,5, war ich auf Urlaub in Kroatien und war da so in einem Steinhaus, wo es ganz viele Salamander und die wären ja noch harmlos gewesen, aber so Skorpione und so Tausendfüßler gab. Es war mega heiß und es war, glaube ich, weiß ich nicht, zweite, dritte, nein Gott, kann nicht sein. Jedenfalls irgendwas um die Einnistung herum muss es gewesen sein. Also die Hermine ist kurz vorher gezeugt und ich war auf diesem Urlaub und habe mir gedacht, okay, mein Adrenalinspiegel war so hoch, weil ich mich so gefürchtet habe vor diesen Viechern und ich habe kaum ein Auge zugetan und habe dieses Moskitonetz unter die Matratze durchgeschoben, damit ja nicht diese furchtbaren Tiere da zu uns kommen. Man dachte, mein Adrenalin ist so hoch und mein Cortisolspiegel ist so hoch, da kann sich sicher kein Embryo einnisten, weil der denkt sich, na fix nicht. Hä? Und habe mir noch gedacht, wenn das wirklich funktioniert in dem Zyklus, dann kann das nur ein Mädchen werden, weil nur Mädchen halten das aus. Und habe einfach wirklich überhaupt nicht gerechnet damit. Und auch der erste Schwangerschaftstest war dann wieder negativ. Und ja, dann bin ich aber mit meinem neuen Partner eben nach Schweden geflogen auf Urlaub und haben mir gedacht, okay, bevor wir jetzt fliegen, mache ich nur einen Test sicherheitshalber, weil die haben ja beim Flughafen diesen Röntgen-Dingsbums, dass ich da nicht durchgehe. Und dann war der tatsächlich positiv und mir dachte, okay, gut, jetzt muss ich halt beim Flughafen schauen, dass ich nicht durch diesen Röntgen-Dingsbums da durchgehe. Und genau, dann sind wir eben da nach Schweden geflogen und ich habe mir echt gedacht, das gibt's ja gar nicht, dass ich schwanger bin nach diesem stressigen Urlaub da in Kroatien. Genau, und dann war es auch für mich irgendwie von Anfang an klar, das wird ein Mädchen. Und da habe ich einmal einen Ultraschall gemacht, eh um die 12. Woche herum, eine Nackenfaltenmessung beim Gynäkologen, weil das meinem Partner wichtig war, das zu wissen vorab. Und da war Gott sei Dank alles in Ordnung und sonst habe ich eigentlich auch keinen Ultraschall gemacht bei der Hermine. Also das war mir dann einfach wichtig, das genauso entspannt zu erleben wie beim Moritz. Und genau, also von dem her, ja, das muss man dazu sagen, ich habe in den Schwangerschaften, bei beiden Schwangerschaften sehr viel zugenommen, also beim Moritz 25 Kilo, bei der Hermine dann 30. Und das hat mich dann bei der Hermine sehr belastet. Beim Moritz ist noch gegangen, da habe ich das nicht so gespürt, da habe ich mich voll gut gefühlt, habe mich gefühlt wie so eine griechische Göttin. Aber bei der Hermine dann in der zweiten Schwangerschaft war es wirklich anstrengend. Also die ist auch Ende April geboren und da war es dann schon ziemlich warm und ich habe so Wassereinlagerungen gehabt am Schluss, dass ich kaum mehr einen Schritt machen habe können. Also es war alles unangenehm und es ist dann so ein Teufelskreis, wenn man sich dann schon so wenig bewegt dazu. Also es war Katastrophe. Also es war auch von der Schwangerschaft ganz anders wie bei Moritz. Mir war furchtbar schlecht am Anfang. Das Einzige, was mir geholfen hat gegen die Übelkeit, war Buttermilch. Und damit habe ich mich natürlich voll gemästet. Also mein Kühlschrank war voll mit Buttermilch. Und das war das Einzige, was diese Übelkeit ein bisschen bekämpft hat. Und da, ja, das war natürlich katastrophal fürs Gewicht, was soll man da sagen. Dann hat das Gott sei Dank man war lange schlecht, glaube ich, bis zur 20. Woche oder so. Und dann immer wieder mal so sporadisch. Und es war einfach mega beschwerlich und ich habe mir echt gedacht, boah, also was ist das? Warum ist mir da bei Moritz so gut gegangen und jetzt geht's mir so schlecht? Aber ich habe das dann drauf geschoben, dass ich einfach 7 Jahre älter bin, dass man das einfach anders aushält, wenn man schon älter ist. Hebammentechnisch habe ich mir dann eine Kollegin und sehr gute Freundin ausgesucht, die aus meinem Hebammenkreis auch ist. Also ich habe 2016 einen Hebammenverein gegründet, da sind wir mittlerweile 12 Hebammen und da ist eben eine Kollegin dabei, mit der ich sehr nahe bin und sehr viel Zusammenarbeit. Die Katharina Bösch ausgesucht, das ist eben meine ganz liebe Hebammenkollegin, die habe ich mir dann eher nach meinem Partner gewählt, weil ich mir gedacht habe, für den ist das das erste Kind und das ist wichtig, dass die Hebamme für ihn passt. Ich habe eh schon gewusst, dass ich gebären kann. Wobei weiß man natürlich nicht immer so 100%, ob es dann funktioniert. Aber genau, für mich war einfach wichtig, dass ich zu ihr Vertrauen habe. Das war auf jeden Fall so und dass das auch für meinen Partner gut passt. Das war super. Und da war es auch wieder so, dass die Geburt exakt 5 Tage vor dem Termin, ich glaube wie beim Moritz, 4 oder 5 Tage vor dem Termin losgegangen ist. Diesmal mit wehen, auch in der Früh, so um 7. Ja, das gibt's auch noch eine lustige Geschichte. Und zwar habe ich zum Thomas, zu meinem Partner gesagt, dass ich sicher in der Nacht gebären werde, weil der Moritz ist auch über Nacht geboren und ich kann sicher nicht tagsüber gebären, weil da ist mir zu hell und zu laut und zu abgelenkt und überhaupt. Also es wird sicher in der Nacht kommen. Und am Tag vor der Geburt sagt der Thomas, na ja, das ist ja voll zach, oder wenn man da in der Nacht auf sein muss und da ist man hundsmüd und das ist ja voll blöd. Es wäre doch viel besser, wenn du einfach in der Früh wehen kriegst. Mittags ist das Baby da, dann kann die Katharina ihre Tochter noch abholen vom Kindergarten um 3, und das wäre doch perfekt. Und ich sage noch so, ja genau, ich das, so schnell kann ich nicht gebären. In der Früh wehen beginnen und mittags das Baby da, so schnell bin ich nicht. Ich brauche ewig lang. Na gut, okay, so, wir gehen schlafen. Am nächsten Tag in der Früh um 7 wache ich auf mit wehen. Habe mich noch in die Badewanne gelegt, um zu schauen, ob es Vorwehen sind oder nicht. Und einen klassischen Badewannentest. Und dann war ich da in der Badewanne. Dann ist der Moritz aufgewacht, mein Großer. Der war zu dem Zeitpunkt 7 und ist zu mir gekommen ins Badezimmer. Und ich sage, ja, könnte sein, dass vielleicht heute in der Nacht das Baby kommt. Und er wollte eigentlich dabei sein bei der Geburt. Und ich frage ihn, willst du daheim bleiben von der Schule? Weil es war Freitag. Oder möchtest in die Schule gehen? Und der schaut mich an mit großen Augen und sagt, nein, ich gehe lieber in die Schule. Also der hat schon gewusst, was da rennt, viel genauer noch als ich. Und dann ist er in die Schule gegangen und dann ist auch der Thomas schon aufgestanden und ich habe da eigentlich dann eh auch relativ schnell sehr starke Wehen gekriegt. Und Thomas hat dann noch den Moritz in die Schule gebracht und dann habe ich ihm gesagt, er soll noch Klopapier einkaufen gehen, weil wir keins mehr hatten. Und wie der dann draußen war und niemand mehr daheim war und ich war ganz für mich allein, dann habe ich richtig gemerkt, wie ich loslassen kann und wie ich, also dieses Alleinsein habe ich voll gebraucht und dann ist richtig dahingegangen. Und wie der Thomas zurückgekommen ist, habe ich schon nichts mehr reden können und er war ganz so, oh Gott, was ist da jetzt passiert? Und hat sofort die Katharina angerufen, dass sie kommen soll. Und ich mir dachte, naja, geh bitte, es ist viel zu früh und Ding. Und die Katharina ist halt gekommen und sie haben alles hergerichtet und die Pool schon aufgebaut. Und ich mir dachte, was machen die da? Es ist doch viel zu früh, es ist viel zu früh. Aber ich habe halt schon wirklich Mörderwehen gehabt. Aber ich dachte halt, es geht jetzt wieder 28 Stunden. Ich weiß nicht warum. Ich meine, ein bisschen Hebammenhirn hätte da nicht geschadet. Ich war immerhin zweitgebärend, aber irgendwie habe ich mir gedacht, okay, ich stelle mich lieber darauf ein, dass es wieder so lang dauert. Naja. Und ja, also da habe ich dann einfach, ich weiß auch überhaupt nichts mehr, was um mich herum dann war, weil ich war so in diesen Wehen drin und es war wirklich kaum eine Pause. Und irgendwann, ich wollte eigentlich gar nicht im Pool gebären, weil ich mir gedacht habe, der Moritz ist im Pool geboren, ich will mal eine Geburt an Land erleben. Und also das ist, war mehr als Deko da oder zwischendurch mal entspannen und dann hat aber die Katharina gemeint, na geh ja mal ins Wasser. Und dann habe ich gedacht, okay, na vielleicht das warme Wasser, dass die Wehen sich ein bisschen beruhigen und dass ich wieder ein bisschen zur Ruhe komme und weil sie halt so arg waren. Und ich steige da rein in den Geburtspool und ich war bis zu den Knien drinnen und die nächste Wehe kommt und zwingt mich runter in die Knie und hat schon voll den Druck dabei gehabt. Und also es war, wie wenn mein Körper gewartet hätte, dass ich in diesen Pool reinsteige und eine Wehe nach der anderen und es war nicht einmal eine Viertelstunde. Also ich glaube, ich habe Wehen gehabt, 10 Wehen oder so und die Hermine war geboren. Also es war unfassbar schnell. Mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass das jetzt so schnell geht. Und ich habe auch meine Hand die ganze Zeit auf meiner Vulva gehabt und habe den Kopf kommen spüren. Und dieses Gefühl in der Handfläche habe ich bis heute noch. Also dass ich das Gefühl habe, sie hat Hörner. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, da auf dem Kopf sind Hörner drauf. Das hat sich so angefühlt. Und jetzt habe ich heute noch, spüre ich das in meinen Handflächen, wie dieser Kopf da rauskommt. Und ja, dann war es endlich heraus. Und ja, das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, bist du narrisch. Also das mache ich nicht noch einmal. Das war jetzt wirklich das letzte Mal. Das mache ich garantiert nicht noch einmal. Das war so ein Wahnsinnsschmerz. Also ich habe mir gedacht, wie gibt's das, dass es Leute oder Frauen gibt, die 6, 7, 8, 9 Kinder kriegen? Das gibt's nicht. Das ist so unfassbar schmerzhaft. Und dann war die Plazenta-Geburt war auch noch ziemlich schmerzhaft. Das war beim Moritz übrigens auch schon so. Da habe ich auch schon ziemlich Nachwehen gehabt, interessanterweise. Wobei man immer sagt, beim ersten Kind hat man keine Nachwehen. Aber ich hatte bei beiden Kindern sehr starke Nachwehen, bei der Hermine erst recht. Also da habe ich echt geglaubt, ich kriege noch einmal ein Kind. Das war wirklich die ersten 3 Tage ziemlich zach. Und ich habe dann auch wirklich viel Schmerzmittel genommen, damit ich das aushalte. Und bei der Hermine war es im Wochenbett auch nicht so einfach, weil das Stillen so weh dann hat. Also es hat man wirklich lange extrem arg weh dann und ich habe nicht gewusst, warum. Es war irgendwie, ich weiß auch nicht, also alles Mögliche habe ich schon ausprobiert gehabt. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht hat es ein kurzes Zungenbändchen. Dann war die Ärztin da, die hat sich das angeschaut, aber hat gemeint, nein. Also ich habe wirklich so wieder mein Hebammenhirn, meine Liste, woran könnte es liegen. Und dann waren ein paar Hebammen bei mir zu Besuch und die haben auch alle gesagt, na, sie wissen es auch nicht und na ja, wird schon vergehen und Ding. Und im Endeffekt war dann eine Stillberaterin, also eine Freundin da, die auch Stillberaterin ist und die hat mich angeschaut und gesagt, na, du wirst ein Pilz haben. Und ich habe gesagt, na, ich glaube nicht, dass ich ein Pilz habe. Man sieht ja nichts. Die Brustwarzen sind nicht gerötet. Das Baby hat keinen Belag auf der Zunge. Es gibt keine Anzeichen für einen Pilz. Und sie sagt, na ja, es gibt ja so viele verschiedene Pilzarten. Es kann schon sein, dass der einfach nicht diese typischen Symptome macht, aber dein Symptom ist der Schmerz und das wird reichen. Also probieren wir es jetzt einfach mal und schmieren wir mal so eine antimykotische Salbe. Und ich mir dachte, okay, na, jetzt habe ich schon alles andere probiert in der Zwischenzeit, Zinnhütchen und Laser und alles habe ich durchgehabt. Und dann mir dachte, okay, wurscht. Dann habe ich Thomas nur geschickt in der Nacht zur Apotheke und habe die antimykotische Salbe holen lassen und dann habe ich das geschmiert und am nächsten Tag habe ich das erste Mal schmerzfrei gestillt. Das war 3 Wochen nach der Geburt. Also ich habe wirklich 3 Wochen so Schmerzen gehabt, dass ich schon überlegt habe, aufhören zu stillen. Ich dachte, das kann ich nicht machen. Ich bin Hebamme, ich kann doch nicht nach 3 Wochen aufhören zu stillen. Aber ich war schon so fertig. Und dann hat diese Salbe wirklich, das war das erste Mal, wo ich schmerzfrei gestillt habe. Und ich war so dankbar, dass irgendwer von außen diese Idee hatte und habe dann diese Salbe wirklich sehr konsequent schmieren müssen, weil es sonst sofort wieder zurück war. Und genau, und dann war das Gott sei Dank vorbei und dann habe ich auch die Hermine 2 Jahre gestillt.
Wie schnell war denn dann die Geburt von der Hermine letztendlich in Schwinden? Weil du gesagt hast, sie war so schnell.
Ja, die war im Ende, also warte mal, 7 hat es angefangen, 8, 9, 10, 11, 12, 5 Stunden. Also die Hermine ist punktgenau um 12:07 Uhr, also gar nicht so punktgenau, punktgenau, wie es der Thomas vorhergesagt hatte. Also der hat ja gesagt, zum Mittag ist da und sie war wirklich zum Mittag da. Und die Katharina hat tatsächlich ihre Tochter um 3 Uhr dann abholen können. Also es war exakt so, wie er das prophezeit hat. Das war wirklich total arg. Das hätte ich nie gedacht. 12:07 Uhr war es. Also in 5 Stunden war die dann da. Das hätte ich nie gedacht, dass ich so schnell gebären kann und tagsüber, mitten am Tag. Also es war ja ganz unvorstellbar für mich, dass das so rennt. Da war ich natürlich sehr froh drüber, auch wenn ich gewusst habe, dass das einfach auch eine furchtbar anstrengende Geburt war. Weil man sagt ja das so gerne, ja, hoffentlich dauert es nicht so lang und man wünscht sich dann immer so schnelle Geburten, aber im Endeffekt kann ich gar nicht sagen, welche die bessere Geburtserfahrung war, weil beim Moritz war es halt furchtbar lang, aber da habe ich natürlich auch sehr oft Pausen gehabt. Ja. Ich habe ja auch diese 1 Stunde mal geschlafen dazwischen. Das war bei der Hermine überhaupt nicht denkbar. Also da war wirklich 5 Stunden lang minütlich wehen, eine nach der anderen. Das ist auch anstrengend. Weiß ich nicht, was ich besser finde. Also ist nicht so, dass unbedingt die schnellen Geburten die besseren sind.
Ja, liebe Margarete, dann danke ich dir, dass du uns so ausführlich auf deine Geburtsreisen mitgenommen hast. Die Frauen aus Wien und Umgebung, die das jetzt hören, wo kann man dich finden?
Also ich habe eine Website, die ist im Moment heißt die www.deinehebamme.at. Sonst heißt alles bei mir Zuhause geboren. Also normal meine Website ist www.zuhausegeboren.at. Ich habe auch einen Podcast, der heißt Zuhause geboren. Alles heißt Zuhause geboren. Es gibt auch 2 Bücher, die Judith Leopold geschrieben hat über meine Geburtsgeschichten, über die außergewöhnlichsten Geburtsgeschichten, die ich als Hebamme erlebt habe. Also die sind auch ganz lustig zu lesen. Vom Verlag Edition Riedenburg sind die. Genau, die heißen auch Zuhause geboren.
Ja, und das werde ich natürlich alles in die Shownotes noch verlinken. Und jetzt müssen wir uns, glaube ich, beide um unsere Kinder kümmern. Also vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute.
Danke dir auch, liebe Thea.
Das waren die Geburtsgeschichten von Margarete. Wenn du etwas für dich mitnehmen konntest oder dir die Folge gefallen hat und du glaubst, dass jemand anderes davon profitieren könnte, dann schick die Folge doch einfach gerne weiter an Freunde, Bekannte oder Arbeitskolleginnen. Vielen Dank und bis nächste Woche.